Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner täglichen Sendung in deutscher Sprache. Mein Name ist Adam Nieser. Hallo und herzlich willkommen. Ein russischer Kampfjet hat gestern den polnischen Luftraum verletzt. Russland spricht von einem Navigationsfehler und in Polen verschwinden landesweit die Geburtsstationen. Mehr dazu heute im Infotime. Außerdem berichten wir diesmal auch über das mehrsprachige Kulturprogramm, das man an Bord des Berlin-Warschau-Expresses noch bis zum 16. Februar genießen kann. Und Sie erfahren auch mehr über einen wahren Meister der polnischen Reportage, der sich unter anderem mit seinem Blick fürs Detail bei der Beschreibung des spanischen Bürgerkriegs einen Namen machte. Mehr dazu im Magazinteil. Wir wünschen Ihnen eine interessante halbe Stunde und beginnen mit den Nachrichten. Und heute unter anderem mit diesen Themen: Verteidigungsminister, stärkere Verteidigungsanstrengungen in NATO und EU notwendig und neuer NATO-Militärausschussvorsitzender besucht Polen. Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz nimmt an hochrangigen Beratungen in Brüssel teil, die der Vorbereitung des NATO-Gipfels im Juni dienen. Im Fokus stehen die Abschreckungsstrategie des Bündnisses und die Stärkung der NATO-Ostflanke. Zudem wird die Ukraine Defense Contact Group tagen, um Kiews militärische Bedürfnisse zu besprechen. Kosiniak-Kamysz wird sich auch mit den 5 führenden Geberstaaten der Ukraine-Hilfe im E5-Format über weitere Militärhilfen austauschen. Eine russische Su-24MR ist gestern aus Kaliningrad über der Danziger Bucht in polnisches Hoheitsgebiet eingedrungen und ist dort für über eine Minute geblieben. Die polnischen Radarsysteme haben den Vorfall registriert. Russland sprach von einem Navigationsfehler. Das polnische Verteidigungsministerium forderte eine umfassende Untersuchung und warnte vor weiteren Luftraumverletzungen. Neuer NATO-Militärausschussvorsitzender besucht Polen. Admiral Giuseppe Cavo Dragone hat Polen als erstes NATO-Land nach seinem Amtsantritt besucht. In Gesprächen mit Außenminister Sikorski und dem Generalstabschef wurde Polens Schlüsselrolle bei der Stärkung der NATO-Verteidigungsbereitschaft betont. Der designierte US-Botschafter Tom Rose hat betont, dass Polen eine führende Rolle in der Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA einnehmen sollte. Rose erklärte in sozialen Medien, dass faire Handelsbeziehungen eine der Hauptprioritäten sein müssten. Gleichzeitig verteidigte er Präsident Trumps Entscheidung, Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu erheben und verwies auf die Notwendigkeit gegenseitiger Handelsvorteile. Rose lobte Außenminister Radosław Sikorski als einen der erfahrensten und weitsichtigsten Staatsmänner auf der europäischen Bühne und rief dazu auf, seine Warnungen über den Zustand der transatlantischen Beziehungen ernst zu nehmen. Heute jährt sich zum 10. Mal die Unterzeichnung des Minsker Abkommens von 2015, das den Krieg im Donbass beenden sollte. Bereits 2014 war ein erstes Abkommen geschlossen worden, doch beide Vereinbarungen erwiesen sich als wirkungslos. Russland, das die Separatisten in der Ostukraine unterstützte, trat damals offiziell nicht als Konfliktpartei auf, sondern inszenierte sich als Vermittler. Der russische Oppositionsjurist Ilya Novikov kritisiert rückblickend, das Ignorieren der wahren Absichten Moskaus führte schließlich zum großflächigen Krieg. Und Ronald S. Lauder erhält den Adler von Jan Karski 2025 für seine Verdienste um die polnisch-jüdische Verständigung und die Holocaust-Erinnerung. Lauder, Präsident des Jüdischen Weltkongresses, engagiert sich für den Erhalt jüdischer Kultur in Polen und unterstützt zahlreiche Gedenkprojekte. Die Jury würdigte insbesondere Lauders Rolle in der Förderung des Dialogs und seiner aktiven Teilnahme an der Bewahrung des historischen Erbes der polnischen Juden. Soweit die Meldungen des Polnischen Rundfunks. Damit zu einem Blick in die Pressekommentare. Kein US-Präsident habe in den ersten 3 Wochen nach seiner Amtseinführung so viel Unruhe gestiftet wie Donald Trump, schreibt der Publizist der konservativ-liberalen Rzeczpospolita Bogusław Rabota. Sein Politikstil sei von Schocks, Drohungen und Befehlen geprägt. Obwohl sich der Trumpismus in seiner zweiten Amtszeit erst in der Anfangsphase befinde, habe er bereits tiefgreifende Zweifel in der Weltgemeinschaft gesät. Die politischen Grundsätze Trumps seien jedoch keineswegs neu. Isolationismus gepaart mit aggressiver Durchsetzung amerikanischer Interessen, Bürokratieabbau neben einer ungebremsten Förderung heimischer Ressourcen, Steuersenkungen für Amerikaner und Strafzölle für wirtschaftliche und politische Gegner. Trumps Weltbild sei von transaktionalem Denken geprägt oder eher von politischer Erpressung, so der Autor. Ein Beispiel seien seine wechselhaften Entscheidungen zu Handelszöllen. Auch in der Innenpolitik dominierten bislang großspurige Ankündigungen über konkrete Maßnahmen. Einige Änderungen seien umgesetzt, andere durch unabhängige Gerichte blockiert oder von der Gesetzgebung abhängig. Dennoch müsse man sich laut Hrabota von der Vorstellung verabschieden, die USA würden weiterhin als wohlwollender Onkel Sam agieren. Heute regiert in Washington ein hungriger Hai, warnt Hrabota. Die Welt müsse daher auf mehr politischen Realismus, stärkere Bündnisse und strategische Selbstreflexion setzen. Trump werde trotz aller Widersprüche an seiner Mission festhalten. So Bogusław Hrabota in der Rzeczpospolita. In ganz Polen werden Geburtsstationen geschlossen, warnt das Wirtschaftsblatt Dziennik Gazeta Prawna. Im vergangenen Jahr seien 6 Entbindungsstationen in den Regionen Masowien, Ermland, Masuren, Schlesien und Karpatenvorland dauerhaft geschlossen worden. Seit Ende 2017 habe sich die Zahl der Schließungen auf 22 summiert. Obwohl der Gesetzesentwurf zur Krankenhausreform, der derzeit von Gesundheitsministerin Isabella Leszczyna überarbeitet wird, ursprünglich die Schließung von Stationen mit weniger als 400 Geburten pro Jahr vorsah, würden sie sich auch unabhängig davon auflösen. Der Hauptgrund sei laut Experten der Ärztemangel. Immer mehr Gynäkologen hätten Angst, in der Geburtshilfe zu arbeiten. So Dziennik Gazeta Prawna. Der Korrespondent des Auslandsdienstes des polnischen Rundfunks in Belarus, Jan Krzysztof Michalak, berichtet über die zunehmende staatliche Kontrolle über die Wirtschaft in Belarus und zieht Parallelen zu Nordkorea. Staatschef Alexander Lukaschenka, der seit 31 Jahren an der Macht ist, verfolge demnach immer vehementer das Ziel, die Privatwirtschaft weitgehend abzuschaffen und die gesamte ökonomische Struktur unter staatliche Kontrolle zu bringen. Trotz der seit Jahren andauernden Restriktionen, erklärt Michalak, gäbe es in Belarus immer noch rund 237.000 private Unternehmer. Diese Zahl würde jedoch stetig sinken. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Selbstständigen um weitere 6% zurückgegangen. Einer der Gründe: eine 2023 erlassene Verordnung beschränke die wirtschaftlichen Tätigkeiten, die private Unternehmer ausüben dürfen. Wer sein Geschäft behalten wolle, müsse es in eine andere Rechtsform überführen, die höhere Steuern und strengere staatliche Aufsicht mit sich bringe. Wer sich nicht füge, werde zur Schließung gezwungen, so der Publizist. Die Folge sei unter anderem eine massive Abwanderung belarussischer Unternehmer ins Ausland. Im Jahr 2023 haben laut Michalak zwischen 50.000 und 100.000 Menschen das Land verlassen. Insgesamt seien in den letzten 5 Jahren mehr als 500.000 Belarussen ausgewandert, insbesondere nach Polen, Litauen und Georgien. Dies zeige, dass sich viele Belarussen mit diesen Einschränkungen nicht abgefunden haben und im Ausland nach besseren Bedingungen suchen. Viele Belarussen seien also zumindest geistig recht weit von Nordkorea entfernt, sodass die Hoffnung besteht, dass das Land und sein Privatsektor nach dem Ende von Lukaschenkos Diktatur zur Normalität zurückkehren werden. So Jan Krzysztof Michalak in seiner Korrespondenz aus Minsk. Die ganze Korrespondenz finden Sie auf unserer Internetseite. Soweit die Presseschau. Die Nachrichten und die Presseschau finden Sie auch unter auslandsdienst.pl. Unter dem Motto Städte bewegen, Miasta Poruszają, findet bis zum 16. Februar an Bord des Eurocity von Berlin nach Warschau und zurück erstmals ein mehrsprachiges Kulturprogramm statt. Dieses Konzept hat sich bereits auf der Strecke Wrocław-Berlin bewährt. Über die Einzelheiten haben noch vor der ersten Reise Jakub Kukler und sein Gast gesprochen.
Guten Tag, mein Name ist Lorenz Barth, ich bin der Leiter des Kulturreferats der Deutschen Botschaft in Warschau.
Bis zum 16. Februar fährt von Warschau nach Berlin ein Kulturzug. Es ist nicht der erste, der von Polen nach Deutschland kursiert. Wollten Sie die Idee nachahmen des Kulturzuges Wrocław-Berlin?
Ja, so ist die Idee entstanden, dass der Kulturzug auch auf der Strecke zwischen Warschau und Berlin fährt. Es begann alles im Jahr 2016. Breslau, Wrocław war ja europäische Kulturhauptstadt und damals wurde das Projekt geboren einer Zugverbindung auf der Strecke zwischen den beiden Städten Berlin und Breslau. Und das ist ein sehr erfolgreiches Projekt geworden. Inzwischen haben mehr als 100.000 Menschen diese Strecke genutzt. Es gab Kulturangebote ganz verschiedener Art, dann mit Musik, mit Literatur, mit Diskussionen. Und über 600 Künstlerinnen und Künstler, Kulturschaffende haben jetzt schon mit Beiträgen das Kulturprogramm des Kulturzugs bereichert. Und weil das so gut gelaufen ist, kam dann im Laufe der Jahre die Frage, ja, soll das nicht auch zwischen den beiden Hauptstädten Berlin und Warschau stattfinden, die ja auch Partnerstädte voneinander sind. Und das ist, wäre natürlich ein sehr schönes Zeichen für die deutsch-polnische Zusammenarbeit im Kulturbereich und auch die grenzüberschreitende und zwischenmenschliche Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Nachbarländern.
Wie sieht die Fahrt mit einem Kulturzug aus? Worin besteht der Unterschied zwischen einer normalen Fahrt?
Also auf der bisherigen Strecke zwischen Berlin und Breslau ist es tatsächlich ein Zug, der komplett dafür eingerichtet ist, in allen seinen Teilen, in allen seinen Wagen, das Kulturangebot wahrzunehmen. Zum Beispiel ist an einem Teil dieses Zuges eine kleine Bibliothek eingerichtet. In anderen Wagen sind dann spezielle Bereiche so eingerichtet, dass dort kleine Konzerte stattfinden können. Die Reisenden können während der Fahrt auch jederzeit über Kopfhörer zum Beispiel hören, was in anderen Wagen an Musikangebot geboten wird. Das wird jetzt zunächst bei den Fahrten zwischen Berlin und Warschau etwas anders aussehen. Da wird es kein kompletter Zug sein, sondern an die normale Eurocity-Verbindung, den Berlin-Warschawa-Express zwischen den beiden Hauptstädten, wird ein Wagen angehängt werden. In dem wird sich dann das Kulturangebot konzentrieren.
Ein Wagen voller Kultur, braucht man da einen Extra-Ticket oder kann man für den Normalpreis mit dem Kulturzug fahren?
Die Fahrt ist mit dem normalen Ticket möglich. Man muss dann eben einen Platz in diesem Wagen reservieren dafür.
Und was passiert dann in den 5-6 Stunden der Fahrt von Warschau nach Berlin und zurück?
An jedem dieser Tage gibt es ein bestimmtes Kulturangebot. Die Angebote sind verschieden. Es ist ein Mix aus kleinen Musikauftritten, Konzerten oder auch Literatur wird geboten. Es finden kleine Lesungen statt, manchmal auch ein paar szenische Darstellungen oder auch zum Beispiel Diskussionen zu politischen Themen. Bei der ersten Fahrt, bei der Premiere auf der Strecke Berlin-Warschau, wird der deutsche Botschafter in Polen, Viktor Elbling, mitfahren und sicher wird er da auch gerne bereit sein, dann mit den Reisenden über alle Themen zu interessieren, die die deutsch-polnische Zusammenarbeit betreffen und die interessant sein könnten.
Angenommen, es funktioniert. Können Sie sich vorstellen, dass dieser Zug auch in Zukunft weiterfährt?
Das wäre natürlich sehr schön und wünschenswert. Das wissen wir jetzt heute noch nicht. Die Fahrt auf der Strecke zwischen Warschau und Berlin, die heute beginnt, wird zunächst mal für eine Woche geplant sein. Und je nachdem, wie gut das angenommen wird, wie erfolgreich dieser Pilotlauf, dieser Testlauf sein wird, umso besser sind die Möglichkeiten, dass dann auch in Zukunft regelmäßig tatsächlich diese Strecke von dem Kulturzug bedient wird. Wir würden uns natürlich als deutsche Botschaft hier in Warschau sehr darüber freuen, aber dazu können wir jetzt heute noch nichts Verbindliches sagen.
Sind solche Züge eine deutsch-polnische Besonderheit oder gibt es auch Züge, die andere Länder verbinden?
Also ehrlich gesagt, ich habe noch nicht von einer solchen Verbindung zwischen anderen Ländern gehört. Also meines Wissens nach ist das hier schon ein ziemlich einmaliges Projekt, das gerade hier zwischen unseren Nachbarländern Deutschland und Polen existiert und eigentlich sehr erfolgreich funktioniert. Und deshalb wäre es natürlich schön, das auch mit anderen Ländern zu machen, aber im Moment freuen wir uns natürlich, wenn es zwischen Deutschland und Polen so gut läuft.
Und glauben Sie, dass der Zug als solche, eine Zugverbindung, eine gute Metapher für eine Verbindung zwischen zwei Ländern sein kann?
Absolut. Also ich glaube, Bahnfahren ist sowieso eine Art der Fortbewegung, bei der man aus dem Fenster schauen kann und sehen, wie das Land aussieht, durch das man gerade fährt. Das ist bei Flugreisen zum Beispiel nicht möglich. Da hat man viel weniger Zeit. Da düst man irgendwo über den Wolken, aber weiß nicht, wo man sich eigentlich gerade befindet. Das ist, glaube ich, ein großer Pluspunkt beim Bahnfahren. Es ist ein entspanntes Fahren. Es ist natürlich auch viel umwelt- und klimafreundlicher als zum Beispiel das Fliegen. Deshalb fahre ich persönlich auch sehr gerne mit der Bahn. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht mit der polnischen Bahn von Warschau aus, wirklich in allen Himmelsrichtungen, sei es nach, nicht nur Richtung Berlin, in die Dreistadt, nach Krakau, nach Lublin, eigentlich in alle Richtungen bin ich schon sehr gefahren, und das ist ein sehr angenehmes Fahren, das funktioniert hervorragend, das kann ich nur empfehlen. Und wenn das Ganze dann auch noch mit einem Kulturangebot begleitet wird, dann ist die Fahrt dann nochmal besonders spannend und kurzweilig.
Das mehrsprachige Kulturprogramm im Berlin-Warschau-Express kann man noch bis zum 16. Februar genießen. Damit zu unserem nächsten Thema. Im Frühjahr 1936 begann die letzte Phase der Zweiten Spanischen Republik. Die Kommunisten sowie andere Linksparteien schlossen sich zu einer Volksfront zusammen und gewannen die Wahlen. Im Laufe des Jahres mehrten sich jedoch die Unruhen im Land. Die Ermordung eines Abgeordneten führte schließlich zu einem bereits lange vorbereiteten Militärputsch. Es war der Beginn des Spanischen Bürgerkrieges, der auch in der polnischen Politik hohe Wellen schlug. Im September 1936 traf auch der polnische Reporter und Schriftsteller Ksawery Pruszyński in Spanien ein. Mit ungewohnter Suggestivität und der heilenden Kraft der Reportage berichtete der polnische Journalist von den Kämpfen auf der Iberischen Halbinsel. Dabei kennzeichnete seine Texte ein klarer Blick fürs Detail. Näheres dazu nun von Wojciech Osiński.
Im Krieg, aber auch im sogenannten zivilen Leben, drängte es Ksawery Pruszyński stets an die Front. Und genauso in der Literatur blickt man auf die Namen der literarischen Freunde und Kollegen, mit denen er Umgang pflegte, dann finden sich auf dieser Liste fast ausnahmslos Vertreter der künstlerischen Avantgarde. Doch er war nicht nur ein Meister der Metapher und lyrischen Zwischentöne, sondern auch der Reportage, der Königsklasse des Journalismus, und hatte ein Gespür für alles Politische. Die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts gehören zu den konfliktreichsten Perioden der neueren spanischen Geschichte. Dies wurde auch in den polnischen Zeitungsredaktionen vernommen, und für Pruszyński war sofort klar, dass er nach Spanien fahren müsse, um die dortige Situation aus nächster Nähe zu beobachten und zu beschreiben. Als ihm die Wochenzeitung Wiadomości Literackie den Job als Berichterstatter anbot, ergriff er die Gelegenheit und ließ sich im September 1936 als Kriegskorrespondent akkreditieren. Am Vorabend des Bürgerkriegs standen sich zwei große politische Blöcke gegenüber: die Kommunistische Volksfront und die Nationale Front. Heute wissen wir, dass die Kommunisten 1939 letztlich eine Niederlage einstecken mussten. Während im Lager des Caudillo alle politischen Kräfte unter einer Führung zusammengefasst wurden, vollzog sich in der linken Zone Spaniens der entgegengesetzte Prozess einer Desintegration der einzelnen Gruppierungen. Im weiteren Kriegsverlauf gingen die Haltungen im linken Lager immer weiter auseinander, sodass man streckenweise sogar von einem Gegen- als von einem Miteinander sprechen müsste, und dies trotz oder gerade wegen der regsamen Unterstützung Moskaus. Zu dem Zeitpunkt aber, als Pruszyński in Katalonien eintraf, konnte vom Sieg Francos noch keine Rede sein. Diese Region war zu diesem Zeitpunkt vollends von der kommunistischen Revolution erfasst. Arbeiterkomitees übernahmen die Kontrolle über die Fabriken und der Landbesitz wurde nach sowjetischem Muster zwangskollektiviert. Pruszyński beschreibt den Krieg im von den Republikanern kontrollierten Teil Spaniens und zeigt dabei literarisches Talent und Feingefühl, jedoch auch Ernüchterung. Er stammte aus einer Familie des polnischen Landadels, war Absolvent eines Jesuitengymnasiums. Er verurteilte die Gräuel des Bürgerkrieges und vor allem der Revolution, war entsetzt über die blindwütige Zerstörung von Kirchen sowie Ermordungen von spanischen Geistlichen. Es ist eine Überlegung wert, dass Pruszyński, der sich in Polen nicht ganz von den Linken distanzierte, die sozialistische Spanische Republik als einen totalitären Polizeistaat bezeichnete. Er musste sich noch bei der harmlosesten Alltagstätigkeit vor irgendwelchen bewaffneten Zivilisten ausweisen. Er verfügte dort aber auch über einige Privilegien, die ihm das Reisen im Land ermöglichten. Deshalb wollte er sich, trotz der Überzeugungskünste polnischer Diplomaten, nicht wie andere Kollegen evakuieren lassen.
Żeby się ewakuował.
So der Krakauer Publizist Paweł Hojnacki. Die spanische Revolution war ungleich brutaler als die bolschewistische Oktoberrevolution, die in Petrograd losgetreten wurde, schreibt Pruschinski. Und weiter, die französische Revolution war gegen die Aristokratie gerichtet, die russische gegen die Reichen und Kapitalisten und die spanische leider vornehmlich gegen die Kirche und die Geistlichen. Den spanischen Kommunisten ist also das gelungen, was Bismarck in Großpolen und Poznań misslang. Auch er hatte es dort auf die katholische Kirche abgesehen, heißt es in einem der Texte, die später in dem Reportageband »W Czerwonej Hiszpanii« im Roten Spanien erschienen sind. Die Revolution hat alles zerstört, was mit spanischem Katholizismus zu tun hatte und damit zugleich auch alles authentisch Spanische, denn man konnte die Geschichte Spaniens nicht von der Reconquista oder dem katholischen Erbe trennen. Nur drei Dinge, glaubt Pruschinski, hätten sämtliche historische Stürme überdauert. Die Corrida, die Prostitution und die Literatur. Während in den Großstädten die Panzer rollen, spricht man in den Dörfern am Lagerfeuer unverändert über Don Quixote und seine Dulcinea, ähnlich wie bei uns über Pantadeusz und Telimena. Schon Joachim Le Level behauptete, Spanien und Polen seien sich in dieser Hinsicht sehr ähnlich, erklärt der Autor. Der französische Historiker und Totalitarismus-Experte Stéphane Courtois glaubt, dass nur ein polnischer Korrespondent wie Pruschinski eine glaubwürdige Reportage über den spanischen Bürgerkrieg schreiben konnte. Der Krieg in Spanien war ein Thema, das die westlichen Intellektuellen spaltete. Ein polnischer Korrespondent wie Xaver Pruschinski, der den andauernden sowjetischen Atem im Nacken spürte, konnte die Lage im kommunistischen Teil Spaniens viel besser einschätzen als amerikanische oder französische Journalisten, die doch auf eine sehr romantische Weise dem Marxismus verfallen waren. Hemingway oder John Dos Passos konnten aus dieser Perspektive nicht glaubwürdig über die kulturelle, wirtschaftliche und politische Lage im Spanien der 30er Jahre berichten. Auch bemerkt Pruschinski, dass zum Beispiel die Emanzipation Kataloniens, die eigentlich zunächst ein großes Thema der Revolution war, letzten Endes von den linken politischen Kräften ausradiert wurde. Katalonien ist kein Thema mehr, notiert er in sein Notizbuch. Das Urteil über die Corrida ist bei Pruschinski unterdessen sehr deutlich. Er verabscheut die blutigen Stierkämpfe, auch würden sie seiner Meinung nach zum sozialistischen Spanien besonders gut passen. Sie werden zu dessen Sinnbild. Die von den Kommunisten eroberten Städte sind jetzt schon kommunistischer als Moskau, fanatischer als Mekka, meint Pruschinski. Dem spanischen Bürgerkrieg stand der polnische Korrespondent anfangs gespalten gegenüber. Er mochte zunächst weder für die Putschisten noch für die Kommunistenpartei ergreifen, denn er besaß Freunde in beiden Lagern. Doch dann sagte ihm sein Instinkt, wo in Spanien seine politische Heimat zu finden war, auf der Seite der einfachen, gläubigen Christen, die eine solche wilde Meuterei nie wollten. In Madrid hatte Pruschinski Kontakt zu anderen ausländischen Kriegskorrespondenten, mit denen er sich unter anderem im Hotel Florida und im Edificio Telefonica traf. Auch kritisierte er die polnischen Diplomaten in Spanien, die seiner Meinung nach keine Ahnung von den Vorkommnissen im Lande hätten und sich lediglich um die eigenen Personalien, Karrieren und Hierarchien kümmerten. Hinter der milchigen Fensterscheibe der polnischen Botschaft spielt sich eine ganz andere Welt ab. Intrigen und Problemchen, klein war Warschau in Madrid, konstatiert Pruschinski. Anders als er zunächst angenommen hatte, erwies sich jedoch die bolschewistische Revolution im Osten effektiver als jene in Madrid. Die Niederlage der antiklerikalen Linken in Spanien war unabwendbar. General Franco wurde nicht nur von den Achsenmächten, sondern ebenso von den Briten, Franzosen, Belgiern, US-Amerikanern sowie Schweizer Finanzkreisen unterstützt, deren ökonomische Interessen beim Caudillo besser aufgehoben waren als bei einer zunehmend von Kommunisten beeinflussten Volksfrontregierung. Viele unbesonnene Spanier waren damals Analphabeten. Sie wussten gar nicht, was auf ihren roten Standarten stand. Die Kommunisten kamen und versprachen ihnen ein besseres Leben. Aber dies war reiner Populismus. Das Gegenteil war der Fall. Wer sich nicht unterordnete, der wurde hingerichtet oder eingesperrt. Viele Spanier durchschauten diese Demagogie nicht, meint der spanische Journalist. Journalist Arturo Pérez Reverte. Und Xaver Pruszyński? Seine Reportagen aus dem roten Spanien stießen in Polen auf zahlreiche Kommentare. Die linke Presse lobte die Genauigkeit der Analysen und das Gespür für soziale Missstände, kritisierte jedoch seine offenkundige Antipathie gegenüber den Kommunisten. Die konservative Presse wiederum lobte ihn für die detailgetreue Darstellung der Brutalität in dem von der UdSSR beeinflussten Spanien, das von Anarchie und totalitärer Willkür geprägt war, kritisierte Pruszyński aber für seine angebliche Sympathie gegenüber den Kommunisten. Er konnte es also keinem recht machen. Als er nach dem Zweiten Weltkrieg nach Polen zurückkehrte, erlebte er zwar keinerlei Schikanen, versuchte sich in der Volksrepublik einzureihen und diente als Botschafter in den Niederlanden. Seine lesenswerten Berichte aus Spanien wurden jedoch erst nach der politischen Transformation im Jahr 1989 erneut veröffentlicht. Pruszyński selbst verstummte bedauerlicherweise schon 1950, weil er bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Man kann nur mutmaßen, wie sich sein publizistisches Schaffen weiterentwickelt hätte. Ryszard Kapuściński sagte jedenfalls, Pruszyński hätte die Gattung der Reportage revolutioniert. Seit seiner Reise nach Spanien sei sie nicht nur etwas fürs Auge, sondern auch für den Geist.
Über das Leben und Werk von Xaver Pruszyński, dem Meister der polnischen Reportage, berichtete Wojciech Osiński. Und das war es auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Einen angenehmen Tag noch wünscht Ihnen aus der polnischen Hauptstadt Adam Lingsa. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Jak cudowny kwiat wśród pachnących łąk jesteś prawdziwym, najwierniejszym stróżem, aniołem, szaleństwem i natchnieniem duszy, moim pięknym i jedynym sukcesem. Słowo to ma tylko jeden sens. Sukces to znaczy zamknąć ciebie w swych ramionach, zapomnieć o istnieniu świata i usłyszeć, jak szalone serce drwi. Sukces dla wielu ludzi miarą jest.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.